Deutschlandfunk. Hintergrund.
Milizen in den USA. Rechts, schwer bewaffnet, engagiert. Von Arndt Peltner.
Oh, 6. Januar 2021. Ein wichtiges Datum für die USA. An dem Tag soll im US-Kongress der Sieg von Joe Biden bei den Präsidentenwahlen offiziell bestätigt werden. Der bisherige Amtsinhaber Donald Trump erkennt das Wahlergebnis aber nicht an. Er spricht von einer ungültigen und geklauten Wahl. Er hat deswegen für den 6. Januar zu einer Save America-Demonstration unweit des Kongressgebäudes in Washington, D.C. aufgerufen. Tausende von Trump-Anhängern kommen. Stop the Steal, rufen sie. Der Secret Service, zuständig für den Schutz hoher Politiker, dokumentiert an dem Tag, dass viele der Teilnehmer militärische Gegenstände mit sich führen.
Ballistische Helme, Schutzwesten, Funkgeräte und militärische Rucksäcke.
Auch Mitglieder zahlreicher Milizengruppen sind aus dem ganzen Land nach Washington gekommen, um Donald Trumps Kampf ums Weiße Haus zu unterstützen. Darunter die landesweit operierenden Milizen Oath Keepers und die Three Percenters. Erkennbar sind die Milizen am 6. Januar 2021 durch ihre militärischen Uniformen, Abzeichen und mitgebrachte militärische Ausrüstung. Milizmitglieder beteiligen sich auch am Sturm auf das Kapitol. Nur die Schusswaffen fehlen. Die, so wurde später bekannt, hatten die Oath Keepers und andere Milizen im Umland von Washington D.C. versteckt. Ein Teilnehmer des Kapitolsturms in einem Video, das im Fernsehsender NBC zu sehen war.
Macht Listen, schreibt ihre Namen auf und wir werden sie jagen, jeden einzelnen von ihnen.
Stuart Rhodes, damals Chef der Oath Keepers und Dutzende weitere Milizenführer, hatten nach Erkenntnissen der zuständigen Staatsanwaltschaft geglaubt, dass sich beim Sturm auf das Kapitol Polizeieinheiten und Angehörige des Militärs auf ihre Seite schlagen würden, um die Beglaubigung des Wahlergebnisses noch verhindern zu können. Dazu kam es nicht. Die Ereignisse vom 6. Januar 2021 haben die Milizen in das Blickfeld der US-Öffentlichkeit gerückt. Genauso wie Vorfälle in früheren Jahren. 2017 kam es in Charlottesville, Virginia, zu einem großen Aufmarsch von rechtsextremen Gruppen und bewaffneten Milizen. Es gab Prügeleien mit Gegendemonstranten. Eine Frau wurde getötet, als ein Auto gezielt in eine Gruppe von Gegendemonstranten fuhr. All das führte zu Fragen in der US-Öffentlichkeit. Woher kommen die Milizen? Wofür treten sie ein? Wer sind diese bewaffneten Männer eigentlich, die keiner Polizeieinheit, nicht den offiziellen Streitkräften und auch nicht den Nationalgarden angehören? Milizgruppen gab es in den letzten Jahren in allen 50 US-Bundesstaaten. 2020 wurde geschätzt, dass die Bewegung nahezu 75.000 Mann stark ist. Die Milizen selbst berufen sich auf die amerikanische Verfassung. Die sichert das Tragen von Waffen und auch die Bildung einer Miliz zu, die sich aus
körperlich gesunden Männern im Alter von 17 bis 45 Jahren zusammensetzt, die nicht Mitglied der Nationalgarde oder der Marinereserve sind.
Diese Formulierung steht im sogenannten Militia Act von 1903. Das Gesetz wurde erlassen, um die nichtstaatlichen Milizen, die es im Land gab, unter Bundeshoheit stellen zu können. Der Militia Act ermöglicht es aber auch bis heute, dass sich nichtstaatliche, bewaffnete Milizen in den USA formieren und ganz legal ein militärisches Training durchlaufen dürfen. Von einem bestimmten Zweck ist nicht die Rede. Die Milizen oder Militia Groups, wie sie in den USA genannt werden, verfolgen ganz unterschiedliche Ziele, wie Brian Levin erklärt. Er ist Extremismusforscher an der Universität im kalifornischen San Bernardino.
In einigen Regionen geht es um Patrouillen an der Grenze zu Mexiko. Es gibt Gruppen, die sich gegen jegliche Besteuerung wehren. In westlichen Bundesstaaten, zum Beispiel in Nevada, Oregon, Utah, in denen der Großteil des Landes Eigentum der Bundesregierung in Washington ist, organisieren sich Milizen immer wieder wegen der sogenannten Landrechtsfrage. Es geht darum, ob Rancher ihr Vieh frei auf öffentlichen Flächen weiden lassen dürfen.
Daneben gibt es Gruppen wie in Kalifornien die California State Militia, die sich nach eigener Aussage neben ihrem militärischen Training auch auf Naturkatastrophen vorbereiten, um im Ernstfall der Bevölkerung helfen zu können. Oft gehören den Milizen ehemalige Soldaten und Polizisten an. Für Lane Crothers, Politikprofessor an der Universität Illinois, ist die Weite des Landes ein weiterer wichtiger Grund dafür, dass sich Freiräume für Milizen gebildet haben.
An vielen Orten in den USA ist der Einfluss der Bundesregierung kaum zu spüren. Ich lebte zum Beispiel mal für 2 Jahre in Spokane. Spokane mit seinen rund 230.000 Einwohnern ist die größte Stadt zwischen Seattle und Minneapolis. Das sind etwa 2.600 Kilometer. In den meisten Teilen der Vereinigten Staaten gibt es also keine nennenswerte Präsenz der Bundesregierung. Den einzigen Bundesbeamten, den man da außer einem Ranger in den Nationalparks je sieht, ist der Postbote.
The only federal agent you're ever going to see your entire life other than a park ranger is a mailman.
Milizen werden in den Gegenden, wo die Bundesregierung weit weg ist, einfach mehr geduldet, meint Crothers. Man kennt sich aus der Nachbarschaft, vom sonntäglichen Gottesdienst, vom Einkauf, aus der Eckkneipe. Es kommt auch vor, dass ein Mitglied einer Miliz für ein lokales Amt kandidiert. Was die meisten Milizen eint, ist die Ablehnung der verhassten Bundesregierung in Washington. Viele sind auch klar dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen. Doch obwohl es diese gemeinsame Basis gibt, ist die Gründung eines übergeordneten Netzwerkes oder eines losen Verbundes der Milizen bislang gescheitert. Mark Pitkevich von der Anti-Defamation League, einer jüdischen Organisation, die sich mit dem Erstarken von extremistischen Gruppen beschäftigt, beobachtet die Milizen seit den 90er Jahren. Auch wenn diese sich in einer historischen Tradition sehen, so Pitkevich, begann ihre eigentliche Geschichte erst Mitte der 90er Jahre. Damals war Bill Clinton Präsident.
Die Milizbewegung entstand 1994 als Reaktion auf die Verabschiedung von Anti-Waffen-Gesetzen, die Unterzeichnung von NAFTA, dem nordamerikanischen Freihandelsabkommen, und vor allem als Reaktion auf 2 Vorfälle in Idaho und Texas.
Now, Channel 13, Eyewitness News, tonight.
Good evening, friends. It has been over 36 hours now since federal agents first confronted.
Die Vorfälle in Idaho und Waco, Texas, wurden in rechtsextremen Kreisen als ein Call to Arms empfunden, als ein Ruf zu den Waffen, um sich gegen den Staat zu wehren. Hintergrund war, dass sich in Idaho ein Farmer seiner Verhaftung widersetzte. In Texas wollte eine religiöse Sekte eine Razzia verhindern. In beiden Fällen belagerte die Bundespolizei FBI privates Gelände. Jedes Mal gab es bei dessen Erstürmung Tote. Extremismusforscher Brian Levin beschreibt diese Vorfälle als den Beginn eines Flächenbrandes im ganzen Land. Radikalisierte Regierungsgegner am äußersten rechten Rand sahen sich in ihren Verschwörungstheorien bestätigt, dass der Staat gegen die eigene Bevölkerung kämpft, wie Mark Pitkevich von der Anti-Defamation League erklärt.
Sie glaubten, dass ein Großteil der Welt bereits von einer tyrannischen, sozialistischen Weltregierung übernommen wurde und dass die Vereinigten Staaten die letzte Bastion der Freiheit waren. Ihre Angst war, dass ihnen ganz langsam die Rechte und Freiheiten entzogen werden, auch das Grundrecht auf Waffenbesitz. Und wenn die Amerikaner dann erst einmal unbewaffnet sind, so ihre Überzeugung, würde diese neue sozialistische Weltregierung die Macht übernehmen und alle zu Sklaven machen. Das ist, wogegen die Milizgruppen ankämpften, gegen diese neue Weltregierung und gegen die Regierung in Washington.
This New World Order conspiracy and the federal government that is collaborating with it.
Die ersten Jahre der Clinton-Regierung führten zu einer Stärkung der Milizen im Land. Weiter Fahrt auf nahm die Bewegung im Vorfeld der Jahrtausendwende, als Verschwörungstheorien über den Y2K-Bug kursierten, also darüber, dass der Umstieg auf die Jahreszahl 2000 viele Computersysteme aus dem Takt bringen werde. Aber dazu kam es nicht. Mark Pitkevich von der Anti-Defamation League.
and Y2K.
Die ausbleibende Jahr 2000-Katastrophe traf sie hart. Denn viele der Milizen waren überzeugt, dass die Computer zur Jahrtausendwende streiken würden und die Regierung das nutzen würde, den Ausnahmezustand auszurufen und die Verfassung außer Kraft zu setzen. In diesem Fall wollten sich die Milizen im Land dann gegen die Regierung erheben. Aber das trat bekanntlich nicht ein. Die Computer liefen weiter.
Viele Milizen lösten sich auf. All das, wofür sie trainiert hatten, war nicht eingetreten. Zahlreiche Mitglieder erkannten, dass der Staat doch nicht so einfach die Kontrolle über das gesellschaftliche Leben in den USA übernehmen konnte. Nur noch ein paar wenige Gruppen im ganzen Land waren in den Folgejahren aktiv. Erst mit dem Wahlkampf 2008 und der Kandidatur von Barack Obama nahm die Milizenbewegung in den USA wieder Fahrt auf.
Nun hatten die Milizen wieder ein Feindbild. Sie projizierten ihren gesamten Hass auf die Regierung, auf Barack Obama. Und ihren Verschwörungstheorien fügten sie neue hinzu, wie die Birther-Theorie, also die, dass Obama kein Amerikaner ist, sondern vielmehr ein Muslim, der Amerika schaden wolle. Das führte dazu, dass die Milizbewegung wieder kräftig wuchs. Hinzu kamen 2008, 2009 die sozialen Medien, die den Aufschwung der Milizbewegung beschleunigten. Die Milizen konnten auf einmal ihre Sichtweisen schnell und großflächig über MySpace, Facebook und YouTube verbreiten.
Die Milizen in den USA agierten damals ganz offen. Es war nicht schwierig, sie und ihre Informationen im Netz zu finden. Auch in den weiteren Obama-Jahren zogen die Milizen mehr und mehr Mitglieder an. Und dann kam, ab 2015, Donald Trump aufs politische Parkett, der schon zuvor mit deutlichen Aussagen gegen Barack Obama Stimmung gemacht hatte. Auch wenn es nie einen offiziellen Schulterschluss zwischen Trump und den Milizen gab, enge Verbindungen existierten ab 2015. So tauchte der Trump-Vertraute Roger Stone mehrmals auf Veranstaltungen mit den Oath Keepers auf. Trump selbst distanzierte sich zu keinem Zeitpunkt von den Milizen und der radikalen Rechten. Nicht nach den Vorfällen in Charlottesville und auch nicht im Frühjahr 2020. Damals kam es nach dem Mord am Afroamerikaner George Floyd durch einen Polizisten zu gewalttätigen Straßenschlachten zwischen linken und rechten Gruppen, an denen auch immer wieder uniformierte Milizen teilnahmen. Die antirassistischen Proteste fielen zusammen mit einer breiten Diskussion im Land über die Lesart der amerikanischen Geschichte. Denkmäler für Südstaaten-Generäle aus dem Bürgerkrieg wurden umgestürzt oder entfernt, Kasernen der US-Streitkräfte umbenannt. An vielen Orten marschierten Milizen auf, um die Denkmäler zu schützen und zu verteidigen, wie sie erklärten. Die Angst vor einer ausufernden Gewaltspirale im Wahljahr 2020 wurde immer größer. Doch dann erhielt die Bewegung einige Monate vor der Präsidentenwahl ihren größten Rückschlag, wie Mark Pitkevich von der Anti-Defamation League betont.
Facebook hatte die verschiedenen Milizen 2020 von seiner Plattform entfernt. Seit etwa 2009, also für 11 Jahre, war Facebook die Hauptplattform der Milizgruppen. Dort rekrutierten und vernetzten sie sich, verbreiteten ihre Propaganda und organisierten und planten in einigen Fällen sogar Terrorakte. Und über Nacht waren praktisch alle Inhalte der Milizen auf Facebook verschwunden.
In den Wochen nach der Wahl 2020 stieg die Spannung im Land. Denn Donald Trump weigerte sich, seine Niederlage anzuerkennen. Und dann kam der 6. Januar 2021, der Sturm aufs Kapitol.
The events in Washington have taken a violent and tumultuous turn in the past few hours.
Nach dem Sturm stieg der Ermittlungsdruck durch die Behörden stark an. Mark Pitkevich.
Der 6. Januar 2021 führte zunächst zum Zusammenbruch der Oath Keepers, der mit Abstand größten Gruppe innerhalb der Milizenbewegung. Auch weil wichtige Führer wie Stuart Rhodes verhaftet und zu hohen Haftstrafen verurteilt wurden. Auch andere Milizenmitglieder wurden nach den Vorfällen im Zusammenhang mit dem 6. Januar verhaftet. Andere Gruppen lösten sich ganz auf.
Politikprofessor Lane Crothers von der Universität Illinois sieht eine Verschiebung der Aktivitäten. Die Milizen seien nicht einfach verschwunden, sie konzentrierten sich vielmehr auf Aktivitäten, die heute gesellschaftsfähiger seien.
An der mexikanischen Grenze können sie sich engagieren und sagen, sie verteidigen dort Amerika gegen diese Invasion aus dem Süden. Man muss nur Fox News oder Newsmax anschauen, dann ist das doch das Thema schlechthin. Da ist eine Invasion an der Südgrenze, heißt es in den Sendern. Und hier ist man als Bürger vor Ort, um sein Land zu schützen.
Milizen werden dort auch interviewt, wie etwa Tim Foley, ein Mitglied der Miliz Arizona Border Recon auf Fox News.
You look like you're brandishing weapons. What kind of weapons are those?
Es sieht so aus, als ob ihr Waffen bei euch habt. Was sind das für Waffen? Wir haben das, was die Linken wohl als Sturmgewehre bezeichnen. Wir beschreiben es eher als Selbstverteidigungswaffen. Und was passiert, wenn ihr die Migranten konfrontiert? Hören die auf euch oder rennen sie weg? Meistens rennen sie in verschiedene Richtungen weg, lassen das fallen, was sie mit sich tragen und rennen in Richtung Grenze. Oder wir versuchen, sie wieder Richtung Süden zu treiben, zu den Löchern im Grenzzaun.
Auch der Texaner Samuel Hall wurde vor ein paar Jahren mit einigen Mitstreitern aktiv und gründete die Miliz Patrioten für Amerika in Texas, die seitdem an der Grenze zu Mexiko aktiv ist. Dem Deutschlandfunk sagte er in einem Interview über das Internet,
viele unserer Mitglieder sind ehemalige Soldaten und Mitglieder von Polizeieinheiten. Unsere Miliz hat hunderte von Mitgliedern. Im Oktober 2021 hatte der Sheriff hier direkt an der mexikanischen Grenze einen Hilferuf veröffentlicht. Wir sind also dorthin, um den Sheriff zu unterstützen und sind dort nun seit etwa 2,5 Jahren an der Grenze im Einsatz. Wir machen Tag- und Nachtpatrouillen, arbeiten dabei, wenn auch auf inoffizieller Basis, eng zusammen mit den Polizeieinheiten, dem Grenzschutz und dem Büro des Sheriffs. Wir stimmen uns mit ihnen ab, lassen sie wissen, wo wir patrouillieren werden, damit es vor Ort keine Probleme gibt.
Die Miliz will nach eigener Aussage den Menschenhandel an der Grenze und den Drogenschmuggel eindämmen. In Medienberichten ist zu sehen, wie Milizchef Samuel Hall Migranten befragt, die über die Grenze gekommen sind. Dabei trägt er eine militärische Schutzweste, eine Körperkamera und eine Waffe in einem Holster. Die Aktionen der Miliz sorgen aber auch für Kritik. Eine texanische Bürgerrechtsorganisation wirft den Patrioten für Amerika vor, an der Grenze zu patrouillieren und Migranten festzunehmen, ohne dafür ausgebildet zu sein. Dem widerspricht die Gruppe aber deutlich. Es stehen auch Vorwürfe von Rassismus und Gewalt gegenüber Migranten im Raum. Samuel Hall weist das zurück. Man sei eine friedliche, christliche Miliz. Die Patrioten für Amerika sind nur eine von vielen Milizen, die es in den USA aktuell gibt. Dennoch ist es für Experten schwierig geworden, eine genaue Einschätzung über die Größe und die Bedeutung der Milizenbewegung im Wahljahr 2024 zu geben. Einige Milizen sind gar nicht mehr in den sozialen Medien zu finden. Andere unterhalten kleine, nicht öffentliche Gruppen auf Plattformen wie Telegram oder Truth Social. Die Milizenszene ist undurchsichtig geworden. Für Politikprofessor Lane Crothers eine gefährliche Basis in einem politisch aufgeheizten Land.
Ich glaube zwar nicht, dass es bald krachen wird, aber ich mache mir heute mehr Sorgen als früher.
Das war der Hintergrund. Milizen in den USA. Rechts, schwer bewaffnet, engagiert. Von Arndt Peltner. Redaktion Frederik Rother.
Zum Schluss noch eine Empfehlung für alle Hintergrundfans. Der Rest ist Geschichte. Der Podcast, in dem wir Fragen von heute mit Hilfe der Geschichte beantworten.
Mit Antran und
mir, Jörg Biesler. Wir führen lange Gespräche mit Expertinnen und Experten, die sich echt auskennen und gleichzeitig gut davon erzählen können.
Neue Folgen von Der Rest ist Geschichte gibt es immer donnerstags
in der DLF Audiothek-App.
Wir freuen uns, wenn ihr zuhört.